Willkommen zu einer neuen Folge.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute haben wir mit einem Mann gesprochen, der, ja, man kann sagen, ein echtes Saisongeschäft betreibt, zumindest was private Nutzer angeht.
Ja, ich mache mal eine Wer wird Millionär-Frage draus. Bei welchen Unternehmen steigen zum 31.07. die Abrufe auf der Serverfarm besonders stark an?
Jetzt musst du mit vier Möglichkeiten
ja,
kommen.
Ja, ich überlege welche jetzt. Microsoft, Amazon, ach, wen könnte man noch nehmen? Keine Ahnung, Netflix und dann Buhl Data.
Jetzt hat man gar nicht gemerkt, wen du meinst, aber natürlich meinen wir Buhl. Und wahrscheinlich haben einige von euch das auch schon mal genutzt, neben anderen Anbietern. Einer der bekanntesten, wenn es um die Steuererklärung geht.
Genau, ihre Steuererklärung. Wieso kennt vielleicht viele oder jeder oder hat schon seit 30 Jahren damit seine Steuererklärung gemacht? Ja, wir haben heute mit Moritz Buhl gesprochen. Der ist jetzt in zweiter Generation, leitet er das Familienunternehmen.
Hat schon als Kind dort angefangen, mehr oder weniger. Das Unternehmen hat mit ihm gleichzeitig Geburtstag. Warum er denn unbedingt genau das machen wollte und wie Steuererklärungen in Zukunft gemacht werden, haben wir besprochen. Hört rein.
Ja, viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy, ich habe sogar nochmal nachgeguckt, war ein Outdoor-Handy, ein Siemens M65, ein deutsches Handy, mit dem ich draußen mountainbiken konnte.
Das hat man noch nicht hier, also okay. Welche App ist am häufigsten im Gebrauch bei dir? Am
häufigsten in Gebrauch ist Spotify, allein deswegen schon, weil ich eben Musik und Podcasts auf dem Weg zur Arbeit und zurück höre.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Ich würde gerne alle Informationen, die ich so gelesen habe, so alle Texte, Podcasts und so weiter, die würde ich gerne abspeichern können wie in einer Datenbank. Es ist so schade, dass man so viel schon gelesen hat im Leben und 98%, wahrscheinlich noch mehr, gehen einfach wieder verloren.
Genau, ich habe doch letztens was gelesen. Genau. Und wer oder was oder wie ist so aktuell für dich die oder der größte technologische Vordenker?
Ja, da maße ich mir kein Urteil an. Da glaube ich auch nicht, dass ich eine sinnvolle Antwort geben könnte.
Gut, und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Tatsächlich denke ich an Klaviernoten. Warum? Ich habe noch Klavier spielen gelernt, ganz klassisch, mit ganz klassischen Notenbüchern. Und das waren halt immer einmal, in jedem Buch sind nur ein paar Stücke enthalten. Und zum anderen, du musst ständig umblättern, während du eigentlich am Spielen bist. Und das Schöne an den Klaviernoten ist für mich, dass die heute nicht einfach nur digital verfügbar sind, sondern dass die halt auch wesentlich mehr Funktionalität mitbringen. Du hast erstmal Zugriff auf praktisch alle Stücke, die irgendwie weltweit handelbar sind. Das Ding blättert selber um, beziehungsweise schiebt sich selber weiter und es hilft dir sogar, wenn du dich verspielst. Mhm. Also das, finde ich, ist ein Top-Beispiel, wo nicht nur ein Prozess digitalisiert, sondern extrem verbessert wurde.
Das finde ich jetzt cool, weil ich überlege, wieder anzufangen zu spielen. Ich habe das als Kind mal gemacht und irgendwie kam ich jetzt wieder drauf und muss erstmal wieder mich ans Notenlesen gewöhnen. Das mache ich aber auch mit einer App. So viel zu meinem Leben, von daher finde ich das ein schönes Beispiel. Und das kam und kommt von Moritz Buhl. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, hallo.
Mal wieder ein Familienunternehmer bei uns. Das freut uns immer sehr. Du bist seit 2019 Geschäftsführer von Buhl Data Service. Da merken die einen oder anderen schon, heute geht's um Steuern, um das Lieblingsthema von allen. Du hast studiert an der IBS Business School, hast Auslandsstationen gehabt und bist eben deswegen betriebswirtschaftlich orientiert. Hast in der Beratung gearbeitet, unter anderem bei SMP Strategy Consulting. Ist das Strukturmanagement-Partner?
Ich glaube nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür SMP steht.
Ist das noch
steht.
Eine andere?
Also die waren auf jeden Fall
dann, das wüsstest du. Dann ist das eine andere. Ich habe das nur damit verbunden. Aber auch bei der Deutschen Bank, beim Inhouse Consulting, auch bei Vodafone warst du unterwegs. Dann warst du CEO der Cobras Computers Brainware AG, bevor es dann ins Familienunternehmen ging.
Ja, ganz genau. Gehört die Cobra schon zum Familienunternehmen?
Die gehört schon dazu.
Ist ein Tochterunternehmen von uns, genau. Und ganz genau erzähle ich schon immer, war ich eigentlich schon mit 6 Jahren im Familienunternehmen, so ganz klassisch in den Ferien, bin ich auf dem LKW mitgefahren.
Auf dem LKW?
Ja, ja. Na, die CDs raushauen.
Genau, die CDs raushauen. Nee, wir haben ja tatsächlich lange Zeit auch als Microsoft Replicator gearbeitet, was ein Riesengeschäft für uns war. Das heißt, wir haben eben die physischen Produkte und Produktboxen hergestellt, inklusive eben der CDs, und die wurden dann vertrieben. Und das heißt, wir hatten eine richtige Maschinenhalle und damit hatten wir auch LKWs.
Ja, spannend. Ja, das ist ja schon mal eine gute Einstiegsidee. Damit hast du ja auch den ganzen Weg mitgemacht, wie so die Steuererklärungen in Deutschland so sich entwickelt haben, oder? Das ist ja, ich erinnere mich noch, die ersten, nach der Wende war ja dann, musste ich dann auch Steuererklärungen, und dann musste man die ausdrucken. Nee, es ging schon, war schon die Möglichkeit am Rechner, die auszufüllen und dann nochmal ausdrucken und dann verschicken. Was hast du alles miterlebt?
Also ich habe bewusst damals schon die erste Zeit noch miterlebt, wo wir Päckchen verkauft haben, dann eben in Kooperation mit dem ZDF, beziehungsweise das tun wir ja heute noch mit der Visomarke. Damals war das aber vor allen Dingen Handelsgeschäft, das heißt, wir hatten eben Kontakte zu den ganzen großen physischen Händlern, die wir bis heute noch haben, sprich die Buchhändler, Karstadt und so weiter und so fort, auch noch vor den Online-Händlern, bevor das wirklich groß wurde, und da haben wir eben physische Boxen dann ausgeliefert und vor allen Dingen über dieses Händlernetz verkauft. Ja, und die nächsten Schritte waren dann eben so gewesen, dass es dann mehr und mehr die Online-Händler wurden. Amazon ist bis heute super relevant für uns, und dann aber eben der Schritt nicht nur zum Direktvertrieb, sondern vor allen Dingen der Wechsel der Plattform, sprich ins Web, dann auf die App, und jetzt der nächste Schritt ist sicherlich Steuererklärung per KI.
Wie kommt denn so eine Kooperation mit dem ZDF zustande eigentlich? Ist jetzt schon lange her, aber nichtsdestotrotz.
Ja, ich überlege, wie alt ich damals war. Also live habe ich das nicht miterlebt. aber insofern, die Geschichte kann ich aus zweiter Hand erzählen. Aber wie das immer so ist, diese großen Themen, die hat man oft nicht wirklich selbst in der Hand. Es gab damals zur Vorstellung der neuen Softwareversion gab es eben eine große Pressekonferenz, bei der mein Vater damals, oder die mein Vater gehalten hat. Und das Ärgerliche war, es war kein Aas da. Also es sollte ein schönes Event sein, es sollte auch eigentlich ein Referent dabei sein. Der Referent hat kurzfristig abgesagt. Es saßen irgendwie nur so fünf Leute saßen in dem großen Raum rum. Aber einer dieser wenigen, der dabei war, war eben der Redakteur Günther Dialt vom ZDF, mit dem wir dann auch lange zusammengearbeitet haben. Der war da und der war begeistert, und der hat dann auch die Weitsicht gehabt und auch die Initiative und die Power, daraus dann eine Kooperation zu machen.
Das jetzt, wo du alt hieß, ne? Der hat doch auch eine Zeit lang dann als Videoberater in der App fungiert, oder? Oder in der Software fungiert, oder immer noch?
Genau, der war auch vorne drauf, damals auf den Packungen noch.
Ja.
Aber das ist jetzt schon länger vorbei.
Ich erinnere mich noch genau, da habe ich immer mal Videos angeguckt, wo er mir erklärt hat, wie ich das ausfüllen soll, was ich da, und warum ich das nicht darf, oder das Arbeitszimmer absetzen. Das war
genau.
Ja, so eine Steuererklärung braucht ja auch Erklärungen, ist ja für viele nicht ganz so einfach. Und du hast ja eben schon ganz schön die Reise eigentlich beschrieben, die Evolution sozusagen des Produktes, um was jetzt kommt, mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, ihr vertraut ja eigentlich, oder ihr könnt ja gut davon leben, dass das Steuersystem in Deutschland sehr komplex ist und gefühlt jede Woche sich irgendwas ändert, und dass diese berühmte Steuererklärung auf dem Bierdeckel, das wäre wahrscheinlich euer größter Feind, wenn es sehr einfach wäre, oder wie?
Ja, das würde natürlich schon mal was ändern. Ich sag mal so, unser heutiger Kanzler hat, ich weiß nicht wie lange, 20 Jahre gebraucht, um sich von dem Vorschlag zu erholen. Ich glaube, den macht er nicht nochmal. aber es ist ja nicht nur die Steuererklärung selbst, es hängt ja eben auch viel mit dran. Es wird immer dann komplexer, und du musst natürlich viel angeben, wenn du sagst, hey, ich habe auch viel abzusetzen. Und dann haben wir natürlich viel auch an Ökosystemen drumherum für Selbstständige, für Vermieter, Kapitalanleger. Das wird nie so ganz einfach sein, gerade wenn du ausländische Themen hast. Also insofern ist es ja selten die ganz puristische, einfache, vorausgefüllte Steuererklärung.
Ja, das sagen ja, glaube ich, auch viele Experten, ne? Die Anwälte hätten schon noch genug zu tun, weil die wenigsten sind ja so einfach, dass man einfach auf den Knopfdruck was machen könnte. Und die bringen, glaube ich, auch nicht das Geld. Ne? Für euch vielleicht, weiß ich nicht, bei euch zahle ich auch, glaube ich, 30 Euro im Jahr oder so, ne? Oder 35.
Ja, also es gibt die einfachen Fälle natürlich, aber du kannst auch bei uns praktisch eine One-Click-Steuererklärung abgeben. Der Punkt ist natürlich, wenn du sagst, ich will nicht nur jetzt das Minimum rausholen, sondern ich will jetzt auch mal mehr als das machen. Ich will auch vielleicht mal ein Stück weit an die Grenze gehen, mal sehen, was noch geht so ungefähr. Mhm. Dann kannst du natürlich auch noch mal weiter reinkriechen. Ja? Wenn du sagst, ich lebe jetzt, ich habe ein paar Pauschalen, die ich mit dazu nehme. Und das war es im Prinzip. Dann geht es tatsächlich super, super easy. Und dann kannst du es auch bei uns praktisch per One-Click machen. Dann hast du eine vorausgefüllte Steuererklärung. Wir holen die Daten vom Finanzamt ab. Du kannst sie super einfach online abgeben. Also das ist dann gar kein Aufwand mehr. Aber wir arbeiten eben dran, dass du auch dieses Maximum immer rausholen kannst und trotzdem praktisch keine Arbeit mehr hast. Das haben wir schon heute. Du schmeißt die Belege rein, die Belege werden automatisch kategorisiert und dann siehst du auch einfach, kannst du live zusehen, wie deine Steuererstattung steigt. Und das Besondere daran ist ja auch, wir haben ja für uns mal ausgerechnet, wir haben eine durchschnittliche Steuererstattung von, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube 1674 oder sowas. Ist sogar schon ein bisschen älter, die Zahl.
Oh, genau. Also bei Leuten, die bei euch das machen.
Der bundesweite Schnitt liegt bei, zuletzt, ich glaube, 1070, vielleicht mittlerweile ein bisschen drüber. Insofern, du siehst, es lohnt sich, wenn du ein bisschen mehr machst. Dann kannst du eben mehr rausholen. Das ist das Schöne. Insofern ist das auch ein super Geschäftsmodell. Eben, wenn du 30, 40 Euro zahlst, und dann aber deutlich über 1000 zurückbekommst. Insofern, das lohnt sich für jeden und das ist auch sehr, sehr eingängig und das ist natürlich auch ein ganz großer Treiber unseres Geschäfts immer schon gewesen.
Ja, der Deal lohnt sich, würde ich auch sagen. Ihr seid ihr eigentlich damals so als Pioniere gestartet wahrscheinlich, ne?
Ja, wenn du mich so fragst, das sind für mich auch so ein bisschen Geschichten vom Krieg. Ich war ja nicht live dabei, aber ja, ich...
ja, komm, also euch gibt es ungefähr so lange, wie du lebst, mehr oder weniger.
Ja, wir haben gleichzeitig Geburtstag, die Firma und ich, ja.
Ach so,
ja.
Super.
Ja, guck. Ja, aber ne, ich meine, aber ich sag mal, inzwischen ist der Wettbewerb etwas größer geworden. Darauf wollte ich hinaus. Es gibt ja auch durchaus mehr Apps inzwischen, Taxfix und was weiß ich, wie die alle heißen, ne, die auch für einfache Fälle zumindest die Steuererklärung anbieten. Merkt ihr das in irgendeiner Form oder ist es einfach nochmal eine extra Aufmerksamkeit auf das Thema?
Also zum einen würde ich sagen, der Wettbewerb hat sich geändert. Also wir hatten eigentlich, solange ich es mitverfolgen konnte, immer schon starke Wettbewerber. Nur das sind eigentlich immer unterschiedliche gewesen. Und ja, die Wettbewerber helfen uns natürlich auch mit dabei, den Markt zu erschließen. Es gibt ja bis heute eine Menge Leute, die eine Steuererklärung abgeben könnten, für die es sich lohnen würde, die es aber nicht tun. Insofern, das ist dann, wenn alle dafür werben, dann ist das irgendwo eine steigende Flut, die eben auch alle Schiffe hebt. Insofern, das passt uns ganz gut. Und zum anderen muss man auch mal ganz realistisch sagen, uns hat es auch immer gut getan, Wettbewerb zu haben. Es verhindert eben, dass man einschläft.
Ja, was mich immer noch stört, dafür könnt ihr natürlich nichts. Man kann zwar jetzt die Daten runterladen vom Finanzamt, aber es hapert ja meist häufig noch, was mich auch nervt, ehrlich gesagt, ist, was ich für einen Kram alles sonst noch beisteuern muss. Ne? Also ob das jetzt von der Krankenversicherung irgendwelche Kosten sind, wenn ich privat versichert bin, die ganzen Versicherungen, Rentenversicherungen, die ich nebenbei noch laufen habe oder all so eine Sachen, die ich eigentlich absetzen könnte, in Anführungsstrichen. Und dann muss ich sagen, wo war der Brief? Wo kam die schon? Haben die sich schon gemeldet? Gibt's das digital? Nein, doch, ja, vielleicht. Wie weit sind wir da? Gibt's da irgendwann mal Vorstöße, dass ihr auch Zugriff habt auf die Systeme der Versicherung und so weiter, um sowas abzurufen?
Wäre sicherlich absolut sinnvoll. Muss man aber klar sagen, ist heute nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, da gehören ja immer zwei Seiten dazu. Also,
Ja, hätte sein können, dass man daran arbeitet, weil die Versicherungen haben es garantiert. Aber für mich ist das echt, wenn man die Versicherungsnummer raussuchen. Bei euch kann ich ja aus meine Steuererklärung vom letzten Jahr alles rüberziehen ins neue Jahr. Dann ist alles schon mal ausgefüllt, aber trotzdem muss ich die Punkte ja noch abarbeiten. Was hat sich da geändert? Und das macht es manchmal echt das Leben schwer, finde ich. Freiwillig und gerne die
Frage. Ja, wie du sagst, weil die meisten Informationen sind ja schon irgendwo vorhanden. Ja, du musst sie ja nur bekommen. Ja, das war ja auch damals bei der Grundsteuererklärung vor ein paar Jahren war das große Thema, dass der Staat uns praktisch so als eine menschliche Schnittstelle benutzt hat, um seine verschiedenen Systeme zusammenzuführen.
Ja, stimmt.
Auch schön. Wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Wie viele Leute seid ihr und wie viele davon sind Steuerberater, die dann das übersetzen müssen, was ihr dann irgendwie in die Software haut?
Ja, also wir sind im Steuerbereich, wenn ich alles mit dazu nehme, lass mich nicht lügen, grob überschlagen, im reinen Steuerbereich etwa um die 200 Leute, denke ich, das kommt hin, inklusive, inklusive Support und Service und alles, was da noch mit dazu gehört. Ja, und dann haben wir einfach, ich sage mal, eine hohe Durchdringung an an Leuten, die einfach fachlich fit sind, ohne jetzt vielleicht irgendwie Steuerfachwirt oder einen Steuerberater gemacht zu haben. Aber wir haben eben auch explizit fachliche Teams, die nur dafür zuständig sind, die Fachlichkeit in die Software zu bringen.
Also dann auch rein zu programmieren oder wie auch immer, ne? Also
genau, praktisch ein Teil des Teams guckt, was gibt's an neuer Steuergesetzgebung oder was kommt vermutlich. Also wir sind meistens ja auch schon ein paar Schritte davor. Also wir sehen ja schon, was in der Anbahnung ist. Können schon mal evaluieren, was wird das wohl für uns bedeuten? Was müssen wir dann ändern? Und dann gibt's auch davon separat nochmal ein weiteres Team, das eben dann diese eigentliche Gesetzgebung dann in die Software reinbringt und eben für den Nutzer nicht nur übersetzt, sondern im besten Fall so abbildet, dass er davon gar nichts mitkriegt, dass sich da was geändert hat.
Also haben die Leute jetzt richtig viel zu tun, weil heute beim Tag der Aufzeichnung wurde ja wieder eine neue Steuergesetzgebung verabschiedet, zum Beispiel der Freibetrag der Fahrer, wie heißt der?
Pendlerpauschale
wurde ja angehoben, ne?
Ja, wie gesagt, also das geht ja durch die Instanzen. Insofern, das ist ja dann immer der letzte Schritt, bis es dann wirklich mal in die Praxis überführt wird. Insofern, alles, was da steuerlichen Änderungen kommt, begleiten wir dann schon mindestens mal ein paar Monate praktisch von den ersten Entwürfen, bis es dann wirklich live geht sozusagen.
Aber wo habt ihr die Informationen dann her? Habt ihr da irgendwie andere Drähte? Seid ihr da direkt beim Finanzministerium irgendwie in einem Informationskanal oder guckt ihr einfach auf der Webseite vom Bundestag, vom Finanzministerium, was sind Beschlüsse, wälzt ihr Gesetze oder wie läuft das?
Ja, wir sind in der Regel schon dabei, bevor es die eigentlichen Gesetze gibt. Also wir haben jetzt keine hochgeheimen Quellen, die sonst keiner hat oder so, das nicht, aber wir sehen ja die verschiedenen Entwürfe, die dann vielleicht durch die Gremien geistern, und diese Entwürfe werden dann immer konkreter, bis sie dann irgendwann mal in eine konkrete Gesetzgebung münden. Das ist ja ein langer Weg und das ist auch ein öffentlicher Weg.
Und was sind so jetzt noch, KI ist ein großes Thema bei euch, Cloud sicher auch, das seid ihr ja auch schon am Ende, ne? Weil am Ende mache ich ja wieso nur noch online am Ende, ne?
Genau.
Und was sind so noch weitere Schritte? Was kommt noch zu, dass man vielleicht gar kein Programm mehr aufrufen muss oder wie auch immer das von selbst sich erledigt?
Ja, also unser Ziel, an dem wir auch aktiv am Arbeiten sind und dem wir auch Stück für Stück dann immer näher kommen, ist eben die vollautomatische Steuererklärung. Das war schon immer unser Ziel. Ja. Das Schöne ist, du kriegst immer mehr technische Werkzeuge dafür an die Hand, um diesem Ziel eben näher zu kommen. Und KI ist eigentlich für uns das größte Werkzeug und wahrscheinlich mit der wichtigste Puzzlestein, der damit dazukommt, dass du eigentlich diese Experience hast, wie du sie ja von einem Steuerberater kennst. Im Prinzip, du schmeißt ihm die Belege vor die Füße, der stellt vielleicht dir noch 1, 2, 3 Rückfragen zu Sachen, die nicht ganz klar sind, macht dir vielleicht auch noch ein paar Vorschläge, wo du sagst, daran habe ich gar nicht gedacht, und fertig ist die Sache.
Ist das jetzt schon aktiv bei euch in dem Sinn oder nur in einigen Details im Formular? Ich kann mich nicht jetzt erinnern, oder wird das beim nächsten Mal, wenn ich das aufploppe, dann könnte ich mir das schon aussuchen als Verfahren?
Wenn du deine Steuererklärung 2025 dann mit der 26er Version dann machst, also kommendes Jahr wahrscheinlich ja dann, dann wirst du davon schon mehr sehen. Wir sind noch nicht komplett da, aber wir sind auf dem Weg und wir sind ganz aktuell und die ganze Zeit voll in der Entwicklung dahin.
Okay. Was jetzt private Nutzer angeht, seid ihr ja ein richtiges Saisongeschäft, oder?
Ja, 100%.
Wann ist so der Hochlauf?
Ja, der Hochlauf ist natürlich immer mit der Steuerdeadline. Das ist schon hochinteressant. Das heißt, wenn du irgendwie 31.07. Deadline hast, dann siehst du, dann steigt die Nutzung zu dieser Deadline immer weiter an und du siehst, gegen Abend wird es immer intensiver und dann hast du wirklich so den Höhepunkt, zwar nicht um 23.59 Uhr, in der Regel so ein bisschen früher schon noch, aber du siehst, die meisten Leute geben am Deadline Abend ab und keine Sekunde früher.
Warum? Ich meine, eigentlich gibt es das Geld dann ja viel schneller, wenn man früher dran ist.
Ja, das ist auch so eine Welle. Also es gibt immer so eine Welle am Jahresanfang. Das machen auch gerne die Rentner und Pensionäre, gerade besonders sehen wir. Die machen so früh sie können, ja, eben um das Geld schon mal schnell zu haben. Ja, und die anderen, die schieben es dann halt immer weiter auf und dann am 31. stellen sie fest, heute Abend muss ich jetzt aber wirklich.
Ja,
das
ich
ist natürlich schon eine Herausforderung für uns, gerade in den Rechenzentren, in der Serverlandschaft bei uns. Du musst dann irgendwie, schlag mich tot, einen Tag des Jahres das 30-fache vom Normal abkönnen.
Ach so, okay. Ich warte mal, bis ich die erste Mahnung habe und dann geht es los. Also im September dann.
Auch eine Strategie, ja.
So kann man es auch machen. War dir schon immer klar, dass du quasi im Familienunternehmen bleiben willst und das machen möchtest?
Ja, im Großen und Ganzen ja. Ich habe zwar so in der Teenagerphase meinem Vater mal das Gegenteil an den Kopf geworfen, aber die Wahrheit ist, es hat mich immer interessiert. Ich fand Software immer spannend. Ich war immer gerne im Unternehmen. Ich habe als Teenager bei uns eben auch im Service und im Support gearbeitet. Insofern im Großen und Ganzen ja. Ich wollte es immer. Ich hatte gehofft, dass ich, man muss es ja auch ein Stück weit können, ja, dass ich insofern auch in Frage komme. Aber der Wille war immer da und ich finde Software einfach bis heute super spannend.
Und hast es deinem Vater dann auch irgendwann mal gesagt, dass das toll war und du das so gerne machst?
Ja, das weiß er. Das weiß er. Gehe ich fest von aus, jedenfalls. Ich hoffe es, ja.
Ja, das hören genau. Eltern immer gerne, wenn die Kinder sagen am Ende, es war eine schöne Kindheit und es hat mir was gemacht.
Genau,
so. Was denn so eine Art Unternehmervorbild dann für dich auch? Also das haben wir häufiger gehört in Familienunternehmen, dieses Miterleben, wie der Vater ja häufig wahrscheinlich nicht da war oder viel zu tun hatte.
Und ja, trotzdem was anders machen wollen.
Also mein Vater war und ist für mich immer ein Vorbild, auch damals schon gewesen. Ich habe zum Glück noch einige andere Vorbilder. Insofern, ich sehe von vielen Leuten viele Themen, die ich lernen kann, egal ob es fachliche Themen sind, ob es Führungsthemen oder sonst was. Aber mein Vater gehört definitiv damit zu meinen größten Vorbildern als Unternehmer. Und insofern, das habe ich auch als Kind nie negativ empfunden. Es war jetzt auch nie, dass der 24/7 gearbeitet hat und keine Zeit für die Familie hat, was ja manchmal so ein bisschen das Klischee ist. Das war gar nicht der Fall. Das hat er auch immer, dieses Leben hat er immer sehr bewusst gelebt, auch mit Familie und mit Arbeit.
Ich meine, wie ihr jetzt euer Produkt weiterentwickelt, ist ja tatsächlich, also es ist jetzt nicht sehr überraschend, ohne jetzt da das negativ sagen zu wollen, weil das durch die generative KI und da Dinge kommen, das ist irgendwie logisch. Was ist denn deine Vision oder Mission gewesen, als du dann den Chefposten übernommen hast? Ging es da auch über Unternehmenskultur, Arbeitszeitmodelle, attraktiver Arbeitgeber sein, was ja auch verschiedene Vorstellungen heutzutage so da sind? Oder was war so deine Idee?
Ja, das Besondere und das Spannende und das Herausfordernde an der Softwarebranche ist für mich, es gibt nur zwei Zustände. Du kannst wachsen oder du kannst schrumpfen. Irgendwas dazwischen gab es nicht. Also in der Softwarebranche ist es ein Imperativ, dass du wächst. Nicht nur umsatztechnisch, sondern dass die Produkte sich weiterentwickeln. Damit die Produkte sich weiterentwickeln müssen, müssen die Mitarbeiter und logischerweise das Führungsteam und damit auch ich, wir müssen uns weiterentwickeln. Also es ist eine konstante Weiterentwicklung die ganze Zeit. Insofern, du wirst reingeworfen und du musst eigentlich sofort schwimmen. Du musst sofort Gas geben. Das ist immer der Fall. Egal, ob du frisch anfängst oder jetzt auch ein paar Jahre später. Insofern war mein Anspruch immer gewesen, dass wir diese konstante Weiterentwicklung, dass wir das packen, dass wir das hinbekommen, dass das auch ein Teil unseres Mindsets wird. Das war mein großes Ziel.
Und ich muss das jetzt gerade mal ein bisschen zusammenbasteln. Wir hatten auch schon mal jemand von Haufe hier, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, eigentlich aus der gedruckten Variante, glaube ich, ne, wenn ich das recht zusammenbringe. Bei euch war es schon immer digital. Habt ihr quasi eigentlich in Anführungsstrichen nie ein Problem gehabt mit Transformation, weil ihr ja schon immer digital unterwegs wart und damit ja immer aufspringen müsst auf den neuesten Zug, während andere, die aus dem Druckbereich kommen, also Steuertipps und Tricks und so, die mussten ja erstmal den Schritt schaffen in die Digitalisierung, ne?
Ja, ganz so einfach war es bei uns auch nicht. Also wir haben immer massive Umbrüche schon im Unternehmen gehabt, immer schon. Sieht man daran, mein Vater ist gelernter Drucker und hat auch als Drucker angefangen. Dann haben wir dieses Microsoft-Geschäft gehabt, als Microsoft Replicator, was ich eingangs erwähnte, ja. Dieses Geschäft war irgendwann einfach weg, praktisch von einem Tag auf den anderen. Dann haben wir uns voll auf Software fokussiert. Innerhalb von Software, klar, da hast du die ganzen Technologiewechsel, aber die Technologiewechsel bringen aber auch in der Regel einen Wechsel des Geschäftsmodells mit sich. Mhm. Sprich, wenn ich irgendwie von Desktop-Software, die ich als Päckchen verpacken kann und in den Handel stellen kann, wenn ich zu Web gehe, dann heißt das auch gleichzeitig, ich verkaufe nicht mehr primär über den Handel, sondern ich vertreibe selbst, ich muss die Kunden selbst akquirieren, alles, was damit dazugehört. Also insofern, wir haben eine Menge scharfe Umbrüche in der Geschichte schon gehabt und ich bin mir sicher, das geht auch ganz genauso weiter.
Mhm. Ja, wenn du bist jetzt Familienunternehmer, da gab es jetzt ja auch zuletzt mal riesige Diskussionen, wie ist so die politische Stimmung, wie nimmst du das so wahr? Also jetzt hatten wir gerade erst die Arbeitsministerin, die sich ein bisschen unglücklich geäußert hat auf dem Arbeitgebertag, Richtung, ja, hat, ich glaube, wahrscheinlich gar nicht richtig gewollt, aber so eine Art Feindbild da oder Klassenkampf da aufgemacht. Wie siehst du das Verhältnis zur Politik? Weil ihr seid ja jetzt sehr abhängig von dem, was ihr aus eurem Geschäft macht, von dem, was da so aus Berlin kommt.
Ja, das ist so. Wir sind völlig abhängig und gleichzeitig haben wir für uns immer gesagt, wir wollen uns nicht abhängig machen im Sinne von, egal was da passiert, das ist einfach ein Wind, der kommt aus dieser oder aus jener Richtung, aber wir müssen mit jedem Wind segeln können, der da kommt. Deswegen, also wir haben keine Lobbyisten in Berlin oder sowas. Wir verstehen uns auch als hochgradig unpolitisches Unternehmen, weil wir am Ende immer sagen, hey, wir müssen unser Schicksal da selber in die Hand nehmen. Ja, wir können uns nicht auf andere da verlassen oder darauf hoffen, dass diese oder jene Gesetzgebung kommt.
Wir sprachen vorhin auch über das, was so passiert zum Stichtag hin. Könnte man umgekehrt jetzt auch, könnt ihr sehen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht? Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr in die Daten auch anonymisiert reingucken könnt. Also ihr macht ja auch Software für Selbstständige, für Mietgeschichten und so weiter. Kann man da sehen, Anzahl der Abrufe und so weiter, dass es weniger oder mehr wird, wenn die wirtschaftliche Lage schwieriger wird?
Also du hast ja gerade angedeutet, an der Einkommensteuererklärung siehst du es nicht. Man würde zwar vielleicht erwarten, wenn die wirtschaftliche Lage schlechter ist, dass mehr Leute anfangen, ihre Steuererklärung zu machen, aber das ist kein Zusammenhang, den wir wirklich beobachten können. Was wir zum Beispiel beobachten konnten, ja, während Corona, wo die Leute mehr Zeit haben, da haben mehr Leute das erste Mal ihre Steuererklärung gemacht.
Also, ja. Ich wundere mich immer, warum das Finanzamt eigentlich mahnt. Ja, die meisten Leute kriegen was zurück. Ich verstehe immer nicht, warum ich eine Mahnung kriege, weil das ist ja schlecht fürs Finanzamt, wenn ich Geld zurückkriege.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, warum das so ist.
Ja, ich verstehe. Gut. Ist Deutschland noch ich hoffe ja, aber ist es ein gutes Land für Familienunternehmer?
Also ich kann für uns sagen, wir sind ja immer gemessen an wem, aber wir fühlen uns eigentlich relativ erfolgreich und insofern haben wir alle Bedingungen, die wir immer brauchten. Klar, ich kann den ganzen Tag fluchen, ich kann auch über das Finanzamt fluchen, auch aus unternehmerischer Sicht. Das ist definitiv so, aber ich habe es eben
schon
gesagt.
Ihr müsst ja auch eine Steuer machen, ja, ne? Verdammt.
Ja, genau. Aber ich habe es eben schon gesagt, am Ende, wir müssen daraus machen, was da ist. Und insofern, fehlt mir der Vergleich. Ja. Ich war zwar mal in der Schweiz und ich kann sagen, da ist tatsächlich einiges lockerer und unternehmerfreundlicher. Aber umgekehrt ist es so, wir haben es auch immer geschafft, das Unternehmen hier aufzubauen und weiter auszubauen. Also ganz katastrophal kann es auch nicht sein.
Ja, man könnte zusammenfassen, auch glaube ich, in 100 Jahren werden noch Steuererklärungen in Deutschland gemacht. Ja. Vielen Dank.
Dann wahrscheinlich nur noch mit einem Klick. Ja. Oder sie ist schon fertig. Sie ist schon fertig, bevor man angefangen hat. Wer weiß.
Sehr gerne, solange sie immer noch über uns gemacht wird.
Ja, genau. Das war der Werbeblock. Vielen Dank, Moritz.
Vielen Dank.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.